um das Ganze zu strukturieren. Es gibt ein Saalmikro und wie gesagt, wenn ihr nicht wollt, dass es aufgenommen wird, dann sagt Bescheid und bitte sprecht ins Mikro rein, damit die Aufnahme funktioniert. Ich würde eure Meldung quotieren, dass ihr euch nicht wundert. Und genau, frage jetzt erstmal, ob es Nachfragen gibt, inhaltliche Nachfragen.
Ja, das passt, glaube ich, in die Rubrik inhaltliche Nachfragen. Bei der VVN-Konferenz vor ungefähr einem Monat hier war ja der Leiter von Neuen Gamme da, der jetzige, und hat auch eine aus meiner Sicht ziemlich klasse Vortrag gehalten. Das hat jetzt bei deinen Ausführungen hat mich jetzt gefragt die ganze Zeit, seit wann ist der neue Leiter oder der aktuelle und inwieweit ist der zu den ganzen Sachen, die da gelaufen sind, was hat er für eine Rolle gespielt? Das wäre ganz spannend.
Also Detlef Gabel ist Leiter der Gedenkstätte seit Mitte der 80er Jahre. Es ist also der gleiche, über den wir reden. Und er hat den freien Mitarbeiter rausgeworfen. Das war seine Rolle. Und er hat das auch nicht zurückgenommen. Ich habe von der guten Rede gehört auf der VVN-Konferenz. Also genau, also das ist für viele Menschen irritierend. Das war aber auch einer der Gründe, warum einige der Verbände erstmal gesagt haben, wir klären das intern. Wir würden gerne erstmal verstehen, was hier gerade passiert. Weil sie im Gegensatz vielleicht zu manchen anderen Gedenkstättenleitern bei Detlef Gabel den Eindruck hatten, das ist ein Versehen oder das ist ein Ausrutscher, das passt nicht zu seiner Persönlichkeit.
Wenn es jetzt keine weiteren Nachfragen gibt, würden wir anfangen wollen mit der Diskussion. Und ich würde dann mal so drei Fragen in den Raum werfen, um das ein bisschen zu strukturieren. Zum einen die erste Frage, was habt ihr damit zu tun? Wie sind eure Erfahrungen? Wie ist der Bezug von eigener linker Praxis und Gedenkpolitik? Was sind eure Wünsche, Vorstellungen an eine emanzipatorische Gedenkstättenpolitik? Und ist es überhaupt wichtig, an bundesdeutscher Gedenkstättenpolitik Kritik zu formulieren? Worauf kann sie sich beziehen? Vielleicht, wenn nicht gleich jemand reagieren möchte, wollt ihr nochmal dazu einige Worte verlieren, oder? Da hinten gibt es eine Meldung.
Also ich hatte das so verstanden, unter anderem eben eure Vorträge auch, dass zum Teil ein Auseinanderlaufen passiert zwischen einer Verstaatlichung von Gedenkpolitik, die also dann auch richtig institutionalisiert wird, und auf der anderen Seite eben eine, die engagierter ist und außerhalb dieser Institutionalisierung läuft. Die Frage dabei ist also, ob das wünschenswert ist, dass man diese staatliche Komponente möglichst klein hält, dann wohl auch mit finanziellen Konsequenzen, und zweitens auf Engagement und privaten oder wie man das auch immer nennen will, öffentlichen Vereinigungen beruhende Gedenkpolitik kann natürlich auch dazu führen, dass Konflikte noch viel stärker aufbrechen, weil unterschiedliche Gruppen dann unterschiedliche Interessen verfolgen, genau wie ihr auch gesagt habt, weil der Anker, den man eigentlich bisher hatte, nämlich Leute, die selbst Opfer gewesen sind, irgendwann nicht mehr da sind. Also mehr ein Kommentar als eine Frage.
Ich
Da gibt es noch eine Meldung. Probi?
Also es ist ja jetzt nicht so, dass in den Gedenkstätten diejenigen, die da mal inhaftiert gewesen sind, keine Interessensunterschiede gehabt hätten. Also ich kenne das aus ziemlich vielen Jahren politischer Zusammenarbeit mit dem Sachsenhausen-Komitee bezogen auf diese Gedenkstätte Sachsenhausen. Da gibt es natürlich zwischen den Opferverbänden große Differenzen, also in den Interessen. Das wird, also das ist ja nicht so, dass wenn jetzt die Überlebenden nicht mehr leben und also die politische oder auch unpolitische Gedenkstättenarbeit von nur noch von nachfolgenden Generationen gemacht wird, dass dann Interessenskonflikte auftreten, die es vorher nicht gab. Die hat es ja jetzt auch immer schon gegeben, also ganz klassisch im Bezug jetzt auf Sachsenhausen aus dem Lager Lieber Rose Jamlitz, da gab es einen großen Streit zwischen den kommunistischen Häftlingen oder den kommunistischen ehemaligen Häftlingen und dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Das sind ja Dinge, die es jetzt gegeben hat in den letzten Jahrzehnten und es ist natürlich auch immer eine Frage der Macht. Also in der DDR war natürlich die Häftlingsgruppe Kommunisten stärker als andere Opfergruppen oder Häftlingsverbände, wenn es die überhaupt gegeben hat. Die konnten ihre Interessen an die Deutung der Geschichte, an der Sinngebung dessen, was da passiert ist, natürlich viel besser umsetzen, weil andere teilweise ja gar nicht zur Kenntnis genommen worden sind, wie zum Beispiel homosexuelle Häftlinge, also als asozial Inhaftierte. Von den Berufsverbrechern reden wir jetzt mal gar nicht, aber auch Sinti und Roma. Und ich meine auch die Shoah, also auch das am Morden von jüdischen Häftlingen, zum Beispiel in Sachsenhausen im Außenkommando Klinkerwerk oder so, hat ja in der DDR auch nicht so die große Beachtung im Gedenken gefunden. Und natürlich sind ganz viele von diesen unterschiedlichen Interessen in den 90er Jahren krass aufgebrochen und sind da auch mit viel Streit ausgetragen worden, mal weniger, mal mehr, also produktiv. Und das war ja auch in Ravensbrück der Fall. Also gab es wahrscheinlich in vielen Gedenkstätten, dass in den 90er Jahren die Möglichkeit für andere Überlebendenorganisationen und andere Häftlingsgruppen überhaupt erstmal zu sein, wir waren auch hier und wir haben hier auch ein Recht auf Gedenken, das war nicht immer so willkommen bei den bis dahin dominierenden Häftlingsgruppen. Und das, ich meine, das gab es also bisher. Und das ist das Problem ist natürlich, dass man das ja natürlich nur noch als Stellvertreterkonflikte wird führen können, wenn es überhaupt diesen Charakter beibehält, dass eben dieser Kampf um die Deutung der Geschichte überhaupt noch als ein politischer Kampf verstanden und geführt wird, was vielleicht ja gerade abnimmt. Und da wird es ja auch nochmal ganz spannend. Man hat das ja bisher als einen politischen Kampf deklariert, geführt und verstanden. Und ich glaube, dass das gerade ein Charakteristikum dieser neuen Entwicklung, dass eben das Zugeben, dass es da um politische Kämpfe geht, einfach auch abnimmt. Also das wird immer schwieriger, das offen zu sagen und zu thematisieren. Das wird ja immer mehr verwischt. Und da sehe ich eigentlich das größere Problem nicht daran, dass es neue Konflikte gibt, weil Konflikte hat es bisher genug gegeben, sondern dass es nicht mehr offen zugegeben wird, dass es natürlich um Politik, also um Legitimation auch immer von staatlichem Handeln geht. Und das war bis jetzt, also vor allem in den 90er Jahren, war das viel offener. Das konnte man weniger ignorieren, auch von Seiten der Gedenkstättenleitungen.
Vielleicht sollten wir von unserer Seite vom Podium aus noch deutlich machen, dass wir gerne mit euch ins Gespräch kommen möchten, vor allen Dingen auch auf der Grundlage, was eure Erfahrungen in dieser Auseinandersetzung sind. Also das ist ja auch zumindest zum Teil bei euch Teil eurer politischen Praxis. Also entspricht das Bild, was wir gezeichnet haben, euren Erfahrungen oder widerspricht es dem?
Also es gibt ja jetzt, ich spreche jetzt mal für die Initiative für einen Gedenkort Uckermark. Wir sind ja lange schon dabei, es wurde ja gesagt, seit 1995 und sind jetzt in einem Prozess eingetreten, wo es darum geht, mit staatlichen Vertretungen ins Gespräch zu kommen, wie es weitergeht auf diesem Gelände. Und das ist auch ein Prozess, wo wir uns fragen, okay, inwieweit gehen wir den, wie gehen wir den, mit wem gehen wir den. Und das ist echt nicht einfach. Und das ist auch, sich dann auch immer noch mal zu fragen, okay, was Claudi noch mal gesagt hat vorhin mit dem, was auf den, zum Beispiel auf den Schildern steht, wer macht was, aus welcher Motivation, also was machen wir oder was wurde an diesem Ort, an diesem Gedenkort Uckermark, wann, mit welcher Motivation, von wem gemacht, also das müssen wir uns ja auch fragen, also wer, wie der Ort jetzt ist, der ist ja irgendwie, ich weiß nicht, welche von euch den kennen, der ist ja irgendwann zu einem Gedenkort auch gestaltet worden und wer entscheidet eigentlich, was auf den Schildern steht, wie diese Schilder gestaltet werden, das ist ja ein Prozess und das ist ja auch was, was sich immer verändert und wie gehen wir diesen Prozess und inwieweit sehen wir uns auch okay als Vertreterinnen von Überlebenden, weil wir einfach wollen, dass die Überlebenden zu ihrem Recht kommen. So, sie können es selber nicht mehr machen, weil sie einfach krank sind, traumatisiert sind, aber wir wollen ihnen eine Stimme geben, aber wie wir das machen und wie das alles aussehen kann, also es gibt ja keinen Maßstab, das ist ja irgendwie ein Prozess und das ist halt irgendwie schon die gute Frage, wie das so weitergeht. Also es gibt keine Richtlinie dahingehend.
Es gab eine Meldung hinter dir noch.
Danke, das war meine zweite Frage vorweg. Meine erste Frage auch nochmal an alle oder auch ans Podium war, wie ihr die Strategie bewertet, die sächsischen, also die Häftlingsverbände oder die Opfervertretungen, die 2004 aus der sächsischen, also der Stiftung sächsischer Gedenkstätten ausgetreten sind. Meine Erfahrung mit Sachsenhausen auch war, dass die Häftlinge, solange sie leben, diesen Weg nicht gehen würden und auch immer als Feigenblatt deutscher Gedenkpolitik bewusst oder eben unbewusst bei den ausländischen Häftlingen eher unbewusst herhalten, während sozusagen eine eher linksradikale Position ja sein könnte, wir machen das nicht mehr, wir gehen raus aus den Gedenkstätten, damit anknüpfend an das, was Claudia gesagt hat, wenn ich darüber nachdenke, brauche ich überhaupt diese Gedenkstätten, wäre meine Erfahrung jetzt zu sagen, die Überlebenden werden bis zum letzten Atemzug an diesen authentischen Orten festhalten. Meine zweite Frage an die Uckermark-Initiative war, genau, wie geht ihr damit um, wollt ihr das oder rechnet ihr damit, dass ihr irgendwann damit enden werdet, auch staatlich gefördert eine Stelle zu haben oder eine halbe Stelle, wie geht die Gruppe damit um, also auch irgendwann integriert werden, wie die Leute, die in den 80er Jahren diese Werkstätten gemacht haben und jetzt wie Detlef Garbe irgendwie als Gedenkstätten, gemeingesagt Kommandanten irgendwie geendet sind oder auch, ich meine, es sind ja sehr, sehr viele, die aus einer relativ linken Ecke gekommen sind und jetzt Gedenkstättenleiter oder Leiterin sind. Insa Eschebach ja genauso aus einer... Und dass euch das, also nehmt ihr das in Kauf? Diskutiert ihr das kritisch, divergierend oder gibt es da unterschiedliche Stimmen? Oder wie ist da euer Prozess gerade?
Wollt ihr jetzt gleich darauf reagieren oder es gibt noch eine Meldung, aber vielleicht erstmal reagieren?
Oder? Wenn das nicht anschließt, könnten wir vielleicht was dazu sagen. Ich weiß es
nicht. Ich fühle mich zumindest angesprochen von der Frage nach den Gedenkstätten abschaffen. Das ist eine Forderung, die ist nicht haltbar vor überlebenden Verbänden, vor internationalen Häftlingsverbänden. Ja, genau. Was bei mir aber dahinter steht, was ich jetzt in der Diskussion, glaube ich, auch klarer für mich formulieren kann, ist eine Idee davon, dass ich denke, dass ich in diesem Widerspruch Gedenkstätten als bundesdeutsche Institution zum einen und Erinnerungsort, Ort von Anklage und Dokumentation, Ort der ehemaligen Häftlinge, Ort der Überlebenden, ihrer Angehörigen und Verbliebenen, eigentlich diese Sollbruchstelle zwischen Kritik und bundesdeutschem Staat viel stärker aufgemacht werden muss. So, also die ist einfach da und die muss benannt werden und dann lässt sich das auch, also dann gerät man nicht in diesen Widerspruch und wenn das, oder im Idealfall, und im Idealfall kann es dann auch eine Art von Arbeit zum Beispiel in der Uckermark geben, die eine Art von Lohnerwerb auch sein kann für Menschen, die sich einfach anders gestaltet, als Vertreterin einer bundesdeutschen Institution zu sein. Aber es kann auch gerne hier im Publikum ergänzt werden, weil das ist genau der Prozess, in dem wir stecken und den wir diskutieren und den wir sehr kritisch diskutieren und wo es überhaupt nichts Klares gibt, wo die Richtung gerade feststehen würde von, das ist das Ziel, eine Gedenkstätte zu haben mit entsprechend besetzten Stellen. Ja.
Mir sind so ein paar Sachen noch nicht ganz klar geworden. Also ich meine, es ist erstmal nicht dasselbe zu sagen, wir wollen vor allem einen Ort für Überlebende haben. Oder also so habe ich dich jetzt eher ein bisschen in die Richtung verstanden, aber gleichzeitig hast du ja auch betont, man will da auch emanzipatorische Inhalte haben. Da soll es schon um was gehen, nicht nur um Überlebende. Aber das heißt dann, so wie es eben dann in meinem Beitrag auch anklang, im Zweifelsfall heißt es ja, dass man sich dann entscheiden muss und dass man dann auch sagen muss, ja, die Überlebenden, die dann ein anderes politisches Projekt haben, für die ist man dann halt auch nicht da. Und das liegt jetzt so beides auf dem Tisch und mir ist nicht ganz klar, wie du oder ihr das sozusagen wie ihr das vermittelt. Die zweite Frage geht in so eine ähnliche Richtung, wo ich meine, da liegt nochmal ein Widerspruch. Also wenn man sagt, man macht irgendeine Form von Gedenkpolitik, dann erstmal ganz platt, würde man sich ja freuen, wenn es jetzt von staatlicher Seite da ein größeres Interesse gibt oder mehr Gelder oder wie auch immer. Wenn man aber gleichzeitig emanzipatorische Inhalte transportieren will, und ich meine, du hast den entscheidenden Punkt im Kosovo-Krieg schon genannt, das war ein Turning Point und der ging eben genau auf außenpolitische Sachen, dann müsste man an jeder Stelle da auch immer benennen, worum geht es denn bei dieser staatlichen Gedenkpolitik? Und wenn man sagt, die emanzipatorischen Inhalte sind eigentlich der erste Punkt, dann ist man bei einer konsequenten Auseinandernahme von den allermeisten staatlichen Projekten, die es dazu gibt. Das heißt, man müsste sich doch auch in einem permanenten Widerspruch befinden, wenn man da so eine konkrete Arbeit macht und dann halt, also die Konflikte habt ihr auch geschildert. Und dann vielleicht als dritten, letzten Punkt, dass ich das manchmal so ein bisschen, also jetzt ein bisschen bei euch rausgehört habe und dann halt bei dieser ganzen Gedenkstättenpolitik insgesamt oder Gedenkpolitik, dass ich den Eindruck habe, da wird auch oft mit Empörung argumentiert, was ja eigentlich ein Widerspruch sein sollte. Also Empörung kann halt irgendwie ein Ausgangspunkt sein, sich mal Kopf darum zu machen, wo kommen die Sachen eigentlich her, wo haben die ihren Grund drin. Und ich habe den Eindruck, das passiert manchmal nicht, sondern dann wird nur mit dieser Empörung gearbeitet. Daraus entsteht diese Idee, naja, da müssten sich eigentlich schon alle einig sein. Das war ja schon ganz schön schlimm mit den Juden und so. Und dann passiert nochmal eine extra Empörung, wenn man merkt, oh, und dann kommen halt diese Konflikte, die ihr geschildert habt. Wenn man aber irgendwie von vorne anfängt zu sagen, ja, wer macht denn was, aus welchen Gründen, dann sage ich nicht, dass da keine Empörung mehr sein soll, weil da läuft, also die Sachen, die ihr gesagt habt, die sind ja auch alle ziemlich widerlich und so. Aber dann, ich hätte gedacht, man kommt vielleicht noch ein bisschen näher ran an die Sachen, ja, was wollen die denn dann, wenn die da, keine Ahnung, Bundeswehrleute mit einbeziehen wollen und dafür auch Leute, die da bisher gearbeitet haben, rausschmeißen wollen und so weiter.
Noch eine Meldung oder erstmal reagieren? Dann ist erst melden.
Ja, also zum einen erstmal Lob und Dank für eure sehr reichhaltigen Vorträge, aber ich kann es halt nicht, zum einen nicht ersparen, dass ich dann doch mich ein bisschen ärgere. Ich hätte trotzdem gerne noch solche Sachen dabei gehabt, Kontinuität und Kontextualisierung, sprich Bitburg, Historikerstreik etc., beziehungsweise halt auf der Buchenwald
Ebene halt die roten Kapos, die Debatte um die Kapos und die ganzen anderen Debatten, die es gegeben hat in dem Kontext. Nichtsdestotrotz, was mich halt stört und mir auffällt, wenn ich halt bei der Topografie des Terrors bin oder wenn ich halt bei den Veranstaltungsreihen von der Gruppe Marginalisierte bin, die sich um Asoziale kümmern oder hier gerade den Flyer rumreiche, die sich jetzt um Rummelsburg kümmern, dann wird er ja gar nicht zur Kenntnis genommen. Der war nur kleiner Stapel, er ist hier geblieben. Wenn ich halt mitkriege bei der VVL-Konferenz, von diesem Spektrum waren recht wenig Leute da, dass halt, dass da auch ganz viel aneinander vorbeigearbeitet wird und dass da halt auch teilweise, es gibt kleine Gruppen, die sich mit Geschichtspolitik von beschäftigen, aber die breite große linke Masse ist da kaum dran interessiert. Und wenn jetzt gerade der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe für ihr Geschichtsmagazin wieder mit der Stunde Null zum x-ten Mal reinhaut, dann sind das die Probleme, mit denen wir zu tun haben. Diese Schlussstrichmentalität, die auch in dem Begriff Vergangenheitsbewältigung drinsteckt. Vor 10, 15 Jahren hat hier in Neukölln in der Olga-Narum-Galerie ein Überlebender zu mir mal gesagt, das ist ein Scheißbegriff. Seitdem habe ich bei der großen Holocaust-Konferenz, die zeitgleich mit der Teheraner war, von der Bundeszentrale für politische Bildung, habe ich es gewagt, die großen Historiker, diesen Begriff sie anzuklagen. Da hieß es, was will denn der kleine Wicht da, wir machen weiter. Da ging es halt um Bewältigung, Schlussstrich. Das ist der Mainstream-Diskurs und ich finde es gut, wenn da mal in der Richtung was läuft, auch in diesem Szenekreis, aber ich fände es besser, wenn da öfter mehr und wenn auch mehr von euren Informationen aus euren speziellen Nischen mehr ins Antifa-Infoblatt oder sonst wie reinkämen und da auch mehr Bewusstsein entstehen würde, wie wichtig Geschichte ist, wie wichtig Geschichte fürs Hier und Jetzt ist und auch in dem Kontext, also Geschichtspolitik und ja, Geschichtspolitik, Gedenkstättenpolitik, ja, und gerade diese Kämpfe um diese Begrifflichkeiten, Vergangenheitsbewältigung statt Aufarbeitung oder Wiedergutmachung, diese ganzen Schweinebegriffe, mit denen bearbeitet wird. Und jetzt noch von der VVN-Konferenz, da schließe ich auch damit, dort haben die ja auch deutlich gemacht, sie werden immer mehr als Störfaktor gesehen, beziehungsweise sie mussten ja neuen Gang erkämpfen, sie waren schon immer Störfaktor. Und auch die ganzen Kontinuitäten mit ab 45 mit Globke und so. Es wurde ja alles erkämpft gegen krasse Widerstände, das was jetzt abgefeiert wird. Tolle Deutschland auf Vergangenheitsaufarbeitungsweltmeister. Und ja.
Noch einen Redebeitrag oder wollt ihr vielleicht auf Bilder eingehen?
Ich würde gerne kurz an meine Vorrednerin eben eher anknüpfen oder weil ich das interessant fand und auf diese Frage Bezug nehmen zu der Relevanz oder was das in der linksradikalen Szene für eine Rolle spielt. Das wäre auch eine Frage an euch, wie ihr das wahrnehmt. Also meine Beobachtung wäre eher, dass das, ja, oder das hast du ja auch schon gesagt, das linksradikale Interesse an so geschichtspolitischen Auseinandersetzungen eher sehr, sehr stark abgenommen hat. Das scheint mir aber nicht zufällig zu sein, also nach diesem geschichtspolitischen Turn, vielleicht so ab 98, 99, also mit Rot-Grün, dass das geschichtspolitische Schwert seitdem eigentlich stumpf geworden ist, weil eben Kriege nicht mehr eben trotz Auschwitz, wie es mal so schön hieß, sondern wegen Auschwitz geführt werden. Und sich daher nicht vielleicht eher die Frage stellt, sich mir die Frage stellt, ob es ein Auseinandertreten gibt von geschichtspolitischem Engagement und tatsächlich antiherrschaftlicher Gesellschaftskritik innerhalb der Linksradikalen, weil das früher eben, also vor 98, 99 oder so, noch eher zusammenfiel und das aber heute nicht mehr zusammenfällt, weil nicht mehr unbedingt. Und es gleichzeitig das Problem gibt, dass aber genau diese Auseinandersetzung mit der deutschen Vernichtungstat halt für einen Großteil der Linksradikalen oder zumindest für einen Teil ja schon die normative Grundlage ist, warum sie überhaupt antiherrschaftliche Politik betreiben. Das wäre auch eine Frage. Also und zudem, dass ja, noch eine Frage zu der Gedenkstättenpolitik, ob man da nicht doch über weite Strecken hinweg, auch wenn es gut gemeint ist, irgendwie das Geschäft der herrschenden Geschichtspolitik irgendwie organisiert, also zumindest was diese ganze Geschichte von unten, Politik der 80er Jahre, auch die Entschädigungsforderungen natürlich anbelangt, was ja alles damals und auch heute teilweise noch richtig ist, dass eben doch sehr gleichförmig sich organisiert mit einem tatsächlich hegemonialen geschichtspolitischen Geschichtsverständnis. Also das ist zumindest mein Eindruck.
Also ich fange jetzt mal von hinten an, von dem, was du gerade gesagt hast. Also ich kann dir da nur zustimmen. Es gibt ein Engagement mit einem geschichtspolitischen Verständnis, was überholt ist und was auch einfach nicht mehr, also was auch nicht mehr politisch schlagkräftig ist. Und deswegen finde ich, geht es auch darum zu diskutieren, braucht man neue geschichtspolitische Ansätze, um das stumpfe Schwert wieder neu zu schmieden, meinetwegen. Und ich deswegen habe ich von emanzipatorischen Ansätzen gesprochen, die sich durchaus auf einen historischen Antifaschismus beziehen, der herrschaftskritisches Potenzial immer hatte und auch deswegen Repression vom Staat erfahren hatte, ob nun in der DDR oder jetzt mittlerweile auch einfach in der BRD. Das ist vielleicht die einzige Gleichsetzungsdebatte, die man überhaupt mal führen könnte. So, und ich finde auch, dass das fehlt, also dass es einen Bezugnahme geben muss auf einen Antifaschismus, der einfach schon längst da war und der einfach auch aus dem Diskurs komplett gestrichen, getilgt oder verschwunden worden ist. So, das wäre für mich ein Ansatz. Und den zu verknüpfen gleichzeitig mit aktuellen politischen Kämpfen. So, und dazwischen oder daneben steht eben auch das, was vorhin anklang an solidarischer Zusammenarbeit mit Vereinen und Initiativen und Verbänden, wo genau diese Menschen einfach auch immer waren, die zum Beispiel sich auf einen historischen Antifaschismus nicht nur bezogen haben, sondern die ihn im Grunde genommen personifiziert haben. So.
Ich habe mich ja mehrmals heute Abend auf Fritz Brinkmann bezogen, Überlebender des KZ Neuengamme, und als in Neuengamme um die Gedenkstätte noch gekämpft werden musste, gab es beispielsweise eine Initiative von Jan-Philipp Riemsma sowas wie Spenden und also quasi eine privatwirtschaftliche Initiative, also auf der Ebene eine Gedenkstätte in Neuengamme zu schaffen. Und Fritz Brinkmann hat immer gesagt, das kann nicht der richtige Weg sein, sondern wir müssen diesem Staat die Gedenkstätte abtrotzen. Das andere ist ehrenhaft, aber das ist der falsche Weg. Und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, mit einer traditionell kommunistischen Vorstellung, man müsste die Gesellschaft über den Staat erobern, sondern es gibt in meinem Sinne noch keine wirkliche Alternative dazu, zu diesem Schritt. Und alles, was man im Moment machen kann, ist genau diese Probleme genauer aufzuzeigen. Also ich fand das sehr richtig zu sagen, die politischen Kämpfe gab es früher zwischen den verschiedenen überlebenden Gruppen, und da gibt es jetzt einen weiteren Akteur, oder den gab es eigentlich auch schon immer, nämlich den Staat. Nur, dass dieser Staat sich eben nicht als politischer Akteur darstellt, sondern immer so tut, ja, es gibt hier Sachzwänge, es sind Personalfragen, bürokratische Prozesse und so weiter. Also wenn man diese Geschichte, die ich erzählt habe, nochmal Revue passieren lässt, da geht es um eine winzige Angelegenheit, nämlich darum, ob ein einzelner Soldat in Neuengamme Führung machen darf oder nicht. Und erstmal überhaupt nur um die Frage, nimmt die Gedenkstätte das als ein politisches Problem überhaupt erst wahr? Und bevor das passiert, müssen, glaube ich, ein halbes Dutzend Überlebendenverbände öffentlich oder intern protestieren, muss ein Mensch rausgeworfen werden, muss es eine vergleichsweise große Pressekampagne geben, also in dem Fall würde ich dem Eindruck von die Linke tut sich da auch generell so ein bisschen schwer, in dem Punkt würde ich widersprechen und sagen, na, das hat schon eine relativ große Aufmerksamkeit erfahren, aber das alles muss passieren, ein halbes Jahr lang, um dann zu sagen, okay, jetzt ist dieser eine Soldat weg und es gab das Versprechen, es werden auch keine weiteren Soldaten folgen. Also von daher, diese Kämpfe, die man da führt, sind so zermürbend und für einige Leute auch wirklich existenziell, dass ich nur sagen kann, ja, also einerseits sehe ich keine Alternative über, der beste Weg ist immer noch eine staatliche Finanzierung. Das hat aber genau die Probleme, die wir deutlich gemacht haben. Aber zu sagen, ja, wir müssen nur einfach eine Stiftung gründen, selber eine Stiftung gründen und die verwaltet das Gelände und damit ist alles in Ordnung, das glaube ich, kann es auch nicht sein, weil die sind ja dadurch nicht weniger erpressbar. Also nur weil sie jetzt private Stiftungen sind, die sich dann entweder um staatliche Mittel bewerben oder um nicht staatliche Mittel. Das ändert an der Erpressbarkeit nichts.
Ich hatte eine Frage so ein bisschen an einige der Vorrednerinnen anknüpfend und also ich trage die Frage immer mit mir rum, wie ist eigentlich das Verhältnis von emanzipatorischer Erinnerungspolitik oder Kultur im Verhältnis zu radikaler Gesellschaftskritik. Und das ist ja so vielleicht so ein bisschen der Ausgangspunkt, der immer kommt. Viele Linke wurden darüber sozialisiert mit dem Punkt der erstmal der berechtigten Empörung. Aber warum macht man das? Also warum, welche argumentative Schlagkraft bringt man in Stellung dafür, also der Verweis, das ist geschehen und möchte damit quasi ein Argument hervorholen, zu sagen, in der jetzigen Gesellschaft läuft auch irgendwas faul. Der Begriff der Kontinuität fiel ja auch schon und ich habe zumindest, vielleicht bilde ich es mir auch gerade nur ein, ich glaube, irgendwer hat mal Kontinuität gesagt und der kommt zumindest in diesen Debatten häufiger und zumindest die personelle Kontinuität lässt ja zumindest nach, weil auch die Täterinnen und Täter zum Glück, kann man ja sagen, irgendwann auch tot sind. Aber dann ist ja die Frage, wie weit, also was, also das soll ja nicht nur so ein läppisches Lernen aus der Geschichte sein, das soll ja schon, wenn dann, ein ganz konkretes emanzipatorisches Lernen oder Lehre ziehen aus der Geschichte sein. Und wie weit kann man das mit bestimmten Initiativen überhaupt, also worauf will man hinaus? Also was ist genau der Punkt? Was sind die emanzipatorischen Lehren, die man daraus ziehen kann? Was kann man damit jenseits von der berechtigten moralischen Empörung in Stellung bringen, um das quasi als Argument anzuführen? Also, weil das wurde, glaube ich, wurden hier von ihr angesprochen, so ein bisschen mit diesem Punkt nach Gründen und bei den anderen hatte ich es auch so ein bisschen rausgehört.
Ich würd kurz was dazu sagen wollen. Also ich fühle mich ein bisschen reduziert auf Empörung gerade. Ist gar kein Problem. Ist ja gut, wenn wir das nochmal klären. Also weil ich finde schon, dass es zumindest angeklungen ist. Also du hast ja nicht eingebildet, dass das Kontinuitäten fehlen. Nee, es ist ein ganz expliziter Part von zum Beispiel der Initiative für ein Gedenkort Uckermark, sich mit diesen zu beschäftigen. Und an dem Punkt, also gibt's einen Sachstand und es gibt eine politische Kritik, die immer Teil von diesem Engagement war. So, also es ist mehr kann ich gerade gar nicht dazu sagen. Ihr vielleicht noch? Ich weiß es nicht.
An? Okay. Ich will eigentlich nur ergänzen, dass es meiner Meinung nach halt nicht nur um Kontinuitäten geht und vor allem auch nicht nur um personelle Kontinuitäten, sondern ich finde, es geht auch um Ursachen. Das ist nicht irgendwie, es gab NS und jetzt gibt es noch Kontinuitäten in Form von Leuten, die in bestimmten Positionen saßen, da sitzen sie jetzt immer noch, tun sie nicht mehr. Also ich finde, es geht um Ursachen und da geht es um eine gesellschaftliche gesellschaftliche Verfasstheit. Also es geht um was, was vorm NS schon da war. Und das ist was, also ich bin auch in der Uckermark-Initiative, das ist was, was mir auch wichtig ist. Also ich finde, es geht um sowohl als auch. Und ich denke auch, wie Claudi gesagt hat, man kann einfach darauf hinweisen, man kann versuchen, eine bestimmte Auseinandersetzung zu führen, die in staatlichen Gedenkstätten so nicht geführt wird. Ja, und dann ist erstmal gut, oder zumindest für mich eben. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, ich glaube, die Verhältnisse sind jetzt gerade nicht so, oder, also ich sehe da jetzt gerade, weiß ich nicht, ich würde es so stehen lassen.
Eigentlich wollte ich nur eine Frage wiederholen, die gerade schon gefallen ist und nicht beantwortet wurde. Und das war die Frage nach dem Widerspruch von ich habe ein explizit emanzipatorisches Verständnis bei Erinnerungspolitik, nämlich der Widerspruch, dass man sagt, irgendwie geht es um die Überlebenden und irgendwie geht es aber auch um eine Sache. Und wenn das aber eine Sache ist, die gar nicht Anliegen aller Überlebenden ist, mache ich da nicht Politik im Namen von Leuten, deren Politik das gar nicht ist? Kann man das irgendwie rechtfertigen? Und da wäre dann sozusagen nochmal diese Frage nach den Ursachen. Also brauche ich die Erinnerung an die Shoah, um zu sagen, Kapitalismus ist scheiße? Also ist Kapitalismus nur deswegen scheiße, weil es den Nährboden für ein zweites Auschwitz geben könnte? Entschärft man damit nicht die Kapitalismuskritik in dem Sinne, dass man sagen kann, vielleicht nehme ich ja dem deutschen Staat ab, dass er jetzt nicht mehr so einen expliziten Vernichtungswillen am Staat hat. Und dann wäre ja nochmal die Frage, ist dann sinnvolle Erinnerungspolitik nicht die, zu gucken, wie wird erinnert, warum wird erinnert, nicht zu fragen, was ist richtiges Erinnern, sondern zu fragen, was ist das konkrete falsche Erinnern, was gerade stattfindet.
Wir müssen ja auch nicht immer so ein Frage-Antwort-Spiel machen, vielleicht könnt ihr ja auch untereinander...
Ich wollte mal noch mal kurz was zur Lagergemeinschaft Ravensbrück sagen. Heike hat ja gesagt, also die Lagergemeinschaft hat sich ja 93 geöffnet für junge Menschen und auch für Nachkommen von Häftlingen. Das ist relativ einzigartig. Also es gibt auch Lagergemeinschaften, die aussterben, weil sie das nicht gemacht haben. Und da sind zu dem Zeitpunkt sind relativ viele jüngere Frauen und Lesben in die Lagergemeinschaft eingetreten. Und es gab dann schon sowas von, wir haben uns nicht gefragt, was ist jetzt unser emanzipatorisches Anliegen, oder wir haben da auch theoretisch überhaupt nichts debattiert erstmal. Es ging einfach darum, das Erbe anzutreten. Es ging darum, es ging auch viel darum, okay, wenn ihr nicht mehr da seid, dann kümmern wir uns darum, dass das, was euch wichtig ist, nicht auf der Strecke bleibt. Und der Wind ist stark, der weht. Also es ist auch, aber das war erstmal das, was uns wichtig war damals. Also das wollte ich nochmal sagen.
Ich würde einfach gern nochmal zu diesem Begriff emanzipatorische Gedenkpolitik oder Gedenken. Also für mich ist der weder ausformuliert noch fertig. Und ich sitze hier auch nicht, weil ich irgendwie Expertin für emanzipatorische Gedenkpolitik wäre, sondern ich das gerne mit euch diskutieren würde. Also tatsächlich eine Frage an, wer lernt denn hier wie und warum eigentlich was lernen und warum eigentlich noch oder wie oder das und ich finde, also das ist nicht einfach und es, natürlich besteht darin das Risiko immer, Überlebende auch, ich sag mal den bösen Begriff, zu instrumentalisieren. Das, also das muss man sich irgendwie bewusst sein, das versuchen wir und es gibt immer auch ein, also es ist immer auch problematisch, weil nicht alle
Überlebenden oder alle ehemaligen Häftlinge, die aus unterschiedlichen Gründen verfolgt worden sind, die haben sich nicht alle organisiert, weil aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie nicht gewollt waren, weil es irgendwie nicht ihre Art war, sich damit auseinanderzusetzen. Und also das, was du vorhin gesagt hast, die Konflikte, die es auch zwischen den Häftlingsorganisationen gibt, also ich glaube, ich finde es zum Teil schon ein Fortschritt, dass über die überhaupt gesprochen wurde, auch wenn es häufig bitter war, aber die Konflikte gab es ja vorher durchaus auch, aber sie sind nicht diskutiert worden. Es ist auch eine innerhalb der Organisation, also auch innerhalb der Lagergemeinschaft, gibt es da auch nicht unanstrengende oder bittere Auseinandersetzungen, zum Beispiel um die Anerkennung von als asozial Verfolgten. Weil natürlich sind auch irgendwie die Lagergemeinschaften nur ein Teil dieser Gesellschaft, sag ich jetzt mal ganz platt. Und es ist aber wirklich was im Prozess ist, wo wir versuchen natürlich das zu vertreten oder dem eine Stimme zu geben, was wir wissen von Überlebenden, was ihnen wichtig ist, was ihr Erbe ist, was ihr Vermächtnis ist. Ich glaube, der Konsens der Überlebenden, egal aus welchen Gründen sie verfolgt worden ist, ist momentan, also meine ich sagen zu können, ist momentan, dass Geschichte nicht verleugnet werden soll, dass die Orte bewahrt werden sollen, dass nicht vergessen werden darf. Und auch tatsächlich, also jetzt gerade bei denjenigen, die als asozial verfolgt worden sind, dass sie endlich anerkannt werden wollen. Und natürlich gibt es darin auch ein Dilemma, also staatlich getragener oder staatlich finanzierter Gedenkpolitik oder Gedenkstätten, das ist auch immer deutlich, weil es ja viele, also Ravensbrück-Überlebende auch aus dem Ausland gibt, für die das natürlich eine Art von Rehabilitation bedeutet. Das ist eine staatliche Gedenkstätte. Trotzdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass es einfach wichtig ist, auch 60, 65 Jahre später, dass auch, ich sag jetzt mal, alternative Gedenkorte, Initiativen, nicht staatliche Initiativen, dass es wichtig ist, da tatsächlich anzuerkennen, dass die verfolgt worden sind und damit weiterzuarbeiten. Da können auch manchmal vielleicht Widersprüche auftauchen. Das ist auch gut, wenn wir sie wissen und wenn wir darüber sprechen können. Und das, genau, kann ich einfach nur dazu sagen, das ist nicht fertig. Und deswegen diskutiere ich auch gern heute Abend hier.
Ich weiß jetzt nicht, ob es 95 war oder so, da gab es in einer alten Literaturwerkstatt Ost-Berlins eine mehrteilige Reihe und ich glaube, da war es oder so, wo auch ein Holocaust-Überlebender ganz selbstverständlich von den Asozialen gesprochen hat. Also diese Hierarchisierung, ich hatte es vorhin kurz angerissen, die Capo-Geschichte oder von Hannah Arendt das große Thema mit den Judenräten, die ganze Komplexität, diese ganzen gegeneinander ausspielen, bis hin zu jetzt der Debatte um das Mahnmal sind die Roma-Zigeuner, dass dann gesagt wird, ja, die haben sich ja untereinander nicht einigen können, wobei dann bei einer Veranstaltung von den Gruppen, die jetzt sich da um die Thematik kümmern, dann sagen, das ist von außen so dargestellt worden, diese Unterschiedlichkeiten gab es auch nicht, und als jetzt letztens der Film in der Topografie vorgestellt worden ist von der Antonio Amadeo Stiftung, auch wieder wenig Publikum, leider, da wurde es ja auch nochmal gesagt, dass das es gibt diese unterschiedlichen Ansichten und unterschiedlichen Sichtweisen. Gleichzeitig ist aber auch immer das, was wir jetzt auch hier im Raum schweben haben, diese staatlichen Institutionen, wobei mir fiel gerade ein, ich war vor zwei Jahren oder einem Jahr bei diesen dreitägigen Konferenzen von der Kultusministerkonferenz mit der Bundeszentrale für politische Bildung, da waren die gesamten Checker, die halt die gesamte Planung für die Schulen machen. Holocaust Education war der erste Part, der zweite war Antisemitismus und der dritte Nahostkonflikt. Und die sind gutmütig, das muss man anerkennen. Die geben sich wirklich Mühe und sagen dann halt, das kommt unten an der Basis nicht an. Da haben die ihre Curricula und diesen Zwang, die müssen alles durchbrauchen und. Aber wenn ich mir dann anhöre, was jetzt Morsch war es vielleicht, oder wie die Gedenkstättenleiter, die dann auf der VVN-Konferenz toll daherreden, aber in konkreten Fällen, wie diesem Bundeswehrfall, wie sie dann wieder agieren, oder der Naumann, der damals aufgefordert hat, Erich Fritz seine Bücher zu verbrennen in der RAF-Debatte, das muss man alles im Hinterkopf haben. Forschungsverbund hattet ihr erwähnt, und. Also Hubertus Knabe, das ist einfach so, da gibt es viel zu wenig, was dazu läuft. Wenn ich dann mal zu diesen ganzen Veranstaltungen gehe von der Stiftung Aufarbeitung und so, dann bin ich da mit lauter braunen Kameraden und von den Leuten, die ich so kenne aus der linken Szene, ich gehe da auch gar nicht noch mehr hin, weil ich will mir das nicht immer geben. Aber da ist einfach auch, null Interesse daran, sich damit genauer auseinanderzusetzen und so weiter. Das ist sehr frustrierend, aber gut.
Es ist auch frustrierend und das muss man auch ernst nehmen, denn also wir reden hier nicht aus der Position der Stärke, sondern aus der Position der Schwäche, und ich glaube, das ist jetzt an eure Frage eigentlich gerichtet und du hast die Antwort eigentlich schon gegeben. Also ich denke, was im Moment noch möglich ist, ist zu markieren, wer wird hier gerade instrumentalisiert, was wird hier gerade benutzt, und vielleicht, wie Heike das auch eben schon gesagt hat, man kann sich nicht auf die Überlebenden berufen, man kann sich aber auf einzelne Akteure berufen und kann auch sagen, die vertreten diese Politik als Überlebende der Konzentrationslager. Deswegen habe ich heute Abend auch sehr viel von Fritz Bringmann geredet, nicht nur, weil ich ihn für einen wundervollen Menschen halte, sondern auch, um konkret Personen zu benennen und nicht mit einem abstrakten Begriff wie die Überlebenden zu argumentieren. Ich glaube, dann gerät man in die erste Falle, weil das können staatliche Vertreter auch von den Überlebenden reden oder von den Lehren aus Auschwitz. Und ich finde es zwar wichtig, dann so grundsätzliche Fragen zu stellen, wie hängt das zusammen mit Kapitalismuskritik und so weiter, aber diese Fragen, solange wir sie nicht lösen können, können sie nicht handlungsleitend werden. Also es gibt ganz verschiedene Motive, warum Leute, also vorhin wurde das Motiv genannt Empörung, aber es gibt nicht nur Empörung, es gibt zum Beispiel auch Zuneigung und Sympathie zu Menschen, die etwas Traumatisierendes und Schreckliches erlebt haben in ihrem Leben, und man möchte diese Menschen unterstützen. Das kann man auch verknüpfen mit linker Gesellschaftskritik. Also linke Gesellschaftskritik gab es vor der Shoah, also braucht es dazu nicht die Shoah. Also das wäre ja verrückt, wenn das erst seitdem möglich wäre.
Wir müssen leider die Veranstaltung auch bald beenden. Vielleicht könnt ihr euch bald melden, wenn ihr noch was sagen wollt, dann würde ich sozusagen die Redeliste bald schließen.
Also mir spukt dieser Begriff emanzipatorisch total im Kopf rum, und ich glaube, ich würde da viel, viel tiefer gehen, und zwar das, was Heike gesagt hat. Also ich bin schon total lange in der Lagergemeinschaft und auch in der Initiative Uckermark, und das, was ich auf eine Art auch emanzipatorisch finde, ist das, was passiert zwischen uns. Also diese Öffnung der Lagergemeinschaft für junge Leute, für Nachkommen der Täterseite, ganz klar. Also diese ganzen Debatten und Diskussionen, wir sind eine sehr große Frauen-Lesben-Trans-Gruppe, die in Ravensbrück mit reingekommen sind. Also es gibt ganz viel Auseinandersetzungen und Begegnungen, die ich finde, also jetzt mal auf einer ganz anderen Ebene, die auch emanzipatorisch sind, was da passiert, also was du auch gesagt hast mit diesem Persönlichen, das finde ich nochmal was ganz Wichtiges, was jenseits diesen hochtrabenden Sachen ist. Das ist was für mich da drin, das ist, warum ich es auch mache, ganz viel, ganz wichtig.
Die Frage von Ihnen nochmal zurückzukommen, viele Leute machen ja auch diese Arbeit mit der Gedenkstättenkultur und der Auseinandersetzung damit, dem Unterstützen von überlebenden Verbänden. Ich meine, wir leben ja hier in diesem Täterland, und viele Leute setzen sich ja auch auf diese Weise politisch und persönlich mit ihren Familiengeschichten auseinander. Die meisten kommen aus Täterfamilien. und bearbeiten dann natürlich auch Sachen, die sie teilweise mit ihren Großeltern oder Eltern nicht mehr haben bearbeiten können oder weil die so tabuisiert waren, dieses Tabu zu brechen nicht möglich war. Also es geht da teilweise um eine ganz persönliche Emanzipation dessen, wo man herkommt. Und natürlich geht es auch um so eine politische Emanzipation im Sinne von, wo leben wir hier? Wer ist hier mit wem, unter welchen gesellschaftlichen Verhältnissen wie umgegangen? Warum war das möglich? Und da fällt natürlich dann diese Sache auf, dass in der DDR ja immer favorisiert wurde, diese Dimitrovsche Faschismus-Analyse, die natürlich die Shoah nicht erklärt, was auch ein ganz großes Defizit ist. Aber die war ja auch, sagen wir mal, also die Erklärung der Shoah hat natürlich auch in Westeuropa oder in den USA oder auch in Israel ja nicht immer denselben Stand gehabt. Ich meine, das entwickelt sich ja auch. Und es entwickelt sich ja auch immer an dem Wissen, das Leute akkumulieren, an dem Aufdecken von historischen Fakten und Zusammenhängen, die ja dann die Analyse schärfen können, möglich machen. Und insofern braucht es natürlich auch diese Form von Gedenkstättenpolitik, was ja nicht nur um die Gedenkstätten geht, sondern weil an diesen Gedenkstätten sich gesellschaftliche Machtinteressen aufzeigen lassen, Geschichtsschreibung im Sinne von staatlichen Legitimationen, also oder Legitimation staatlichen Handelns zeigen lässt. Und es ist natürlich einfach auch ein Teil von Gesellschaftskritik und Herrschaftskritik in so einer Gesellschaft wie der bürgerlichen, in der wir ja hier auch leben. Also ich finde eigentlich die Frage obsolet.
Gibt es jetzt noch weitere? Ja, eine noch.
Klar ist, kann man sich irgendwie angucken, was Leute haben für biografische Motivationen haben und wie Leute reingegangen sind und wie die das dann untereinander organisieren. Das ist meines Erachtens aber nochmal was anderes als der politische Anspruch, mit dem man da reingeht. Und das ist genau der Punkt, sorry, Namen, nicht gut. Heike, ja, du hattest gesagt, ihr arbeitet dagegen, dass vergessen wird. Was aber, wenn das schon längst regierungsamtliches Programm ist und wenn ihr aber sagt, ihr wollt damit sozusagen, ihr wollt damit inhaltlich was verknüpfen, was jetzt hier mal so ein bisschen diffus unter jemand pathologisch lief, aber das sozusagen, da muss man das doch auch gegen etwas formulieren, wenn man merkt, das ist schon längst sozusagen, das wollen ganz andere Leute auch noch und die nutzen das dann genau für sowas, eben nicht mehr statt trotz Auschwitz, sondern mit Auschwitz jetzt in der ganzen Welt losrockern.
Willst du dazu noch was sagen?
Naja, ich glaube, ich würde einfach nochmal darauf zurückkommen, dass wir hier nicht aus einer Position der Stärke arbeiten, sondern ganz klar aus einer relativ minimalen Opposition. Und natürlich haben wir, also da gibt es Konflikte, wie zum Beispiel in der neuen Hauptausstellung, da gibt es auch in der Uckermark-Initiative Diskussionen, wie weit beziehen wir uns dann eigentlich oder wie weit gehen wir den Weg mit diesen staatlichen Institutionen, wobei es da nicht nur um Vergessen, sondern auch um Verleugnen geht. Ich kann es dir, glaube ich, nicht abschließend beantworten, weil natürlich stecken wir auch immer wieder in diesem Widerspruch. In der Lagergemeinschaft ist es sicher tatsächlich auch ein Großteil von Vermächtnis erfüllen, aber ein Vermächtnis, was wir selber ja auch für richtig notwendig halten.
Ich glaube, es ist im Moment auch wichtiger, die einzelnen Sachen sich genauer anzugucken, weil, also ich glaube, es ist deutlich geworden, dass ich eure Kritik teile, die kann man aber auch an Neuen Gamme so wunderbar deutlich machen, aber es gibt nicht nur die Rot-Grün-Variante. Also parallel dazu gibt es auch immer noch den alten, am liebsten würde ich sagen schwarz-braunen Mist, der einfach wirklich unterdrücken und verdrängen heißt. Also das besteht nebeneinander und das muss man, glaube ich, auch in den einzelnen Konflikten und beziehungsweise in den einzelnen Gedenkorten sich genauer angucken, was da eigentlich passiert. Also es passiert das, was Heike gesagt hat, mit es gibt eine Schweigepflicht hier in den Gremien und es gibt das, wir kämpfen gegen Auschwitz. Früher im Kosovo und jetzt verteidigen wir sowieso deutsche Interessen überall auf der Welt. Das besteht nebeneinander. Und also das ist noch kein Widerspruch.
Ja, leider muss jetzt die Veranstaltung beendet werden wegen der fortgeschrittenen Zeit, was ich wirklich extrem schade finde. Ich hätte gerne noch weiter diskutiert. Ich hoffe, wir finden in irgendeiner Form den Rahmen dafür, aber leider jetzt nicht mehr weiter. Deswegen möchte ich mich erstmal bei euch allen bedanken, dass ihr hier wart und vor allem bei euch dreien für eure tollen Vorträge und die Diskussion. Und habe nun noch die Aufgabe, einen kleinen Werbeblock anzuhängen. Es tut mir schrecklich leid. Und zwar erstmal für die 7. und letzte Veranstaltung unserer Reihe. Und zwar mit Jimmy Boyle zur Kapitalismuskritik. Die